Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Wenn du heute durch Gelsenkirchen läufst, dann riecht die Luft nach Alltag, nach Abgasen und vielleicht mal nach einer ranzigen Currywurst von der Bude an der Ecke. Aber wenn ich meine Augen zumache und an diesen einen Tag im Mai 2001 denke, dann habe ich sofort wieder diesen ganz speziellen Duft in der Nase. Es war eine Mischung aus feinstem Tabak, einer Spur von teurem Rasierwasser und dieser knisternden Elektrizität, die immer in der Luft lag, wenn du in der Nähe von Rudi Assauer warst. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er da saß, den Stumpen fest zwischen den Fingern, den Blick weit in die Ferne gerichtet, als könnte er durch die Wände seines Wohnzimmers bis direkt auf den Rasen vom Parkstadion gucken. Rudi war kein Mann der leisen Töne, aber an diesem Vormittag war er seltsam konzentriert. Die Zigarre hat vor sich hingeglüht und dieser wohlige, schwere Duft hat den Raum ausgefüllt wie eine unsichtbare Decke. Für mich ist dieser Geruch bis heute der Duft von Hoffnung. Wer so eine Zigarre raucht, der hat einen Plan. Wer so auftritt, der glaubt an das Wunder. Die ganze Stadt war an diesem Tag wie unter einer Glocke. Wenn du morgens beim Bäcker warst, dann haben die Leute nicht über das Wetter geredet. Die haben sich nur tief in die Augen geguckt und genickt. Da war diese unbändige Sehnsucht, nach 53 Jahren endlich wieder ganz oben zu stehen. Wir waren es leid, immer nur die Knappen zu sein, die zwar hart arbeiten, aber am Ende den anderen beim Feiern zusehen müssen. Wir wollten die Schale, wir wollten zeigen, dass man auch mit ehrlichem Schweiß und ohne das ganz große Geld aus dem Süden die Welt erobern kann. In Rudis Bude war die Anspannung fast mit den Händen zu greifen. Du musst dir vorstellen, da stand dieser Glastisch, ein schickes Teil, das eigentlich Ruhe und Eleganz ausstrahlen sollte. Niemand ahnt in diesem Moment, dass dieses Möbelstück am Ende des Tages nur noch aus Scherben bestehen würde. Es war die Ruhe vor dem gewaltigen Sturm. Rudi hat ab und zu mal an seiner Zigarre gezogen, den blauen Dunst in die Luft geblasen und kurz gelächelt. Er war der Fels in der Brandung, während draußen im Revier die Nerven der Menschen wie Drahtseile gespannt waren. Ich habe heute noch diese eine Zigarre von ihm bei mir zu Hause liegen. Ein Geschenk, das ich hüte wie meinen Augapfel. Wenn ich daran rieche, dann bin ich sofort wieder dort. Ich spüre die weichen Polster, ich sehe das Licht, das durch die Fenster fiel. Und ich höre das ferne Murmeln der Radios, die überall in der Nachbarschaft schon warm gelaufen sind. Es war der Tag der Tage. Wir hatten alles in der eigenen Hand, zumindest dachten wir das. Dass wir am Ende des Tages zwar keine Schale, aber dafür ein neues Herz für die Stadt geschenkt bekommen würden, das konnte keiner wissen. Gelsenkirchen war bereit zu explodieren, die Fahnen hingen aus jedem Fenster, die blau-weißen Schals waren fester geknotet als sonst und in den Kneipen wurde schon am frühen Vormittag das erste Bier gezapft, nur um das Zittern in den Händen zu beruhigen. Wir wussten, heute wird Geschichte geschrieben. Entweder wir werden zu Legenden oder wir brechen zusammen. Aber mit Rudi im Rücken, mit dem Duft seines Stumpens in der Nase, da fühlten wir uns unbesiegbar. Es war der Anfang vom Ende einer Ära und wir waren mittendrin im Auge des Orkans, während der Glastisch noch ahnungslos im Sonnenlicht glänzte. Aber die erste Schicht des Dramas, die fing gerade erst an zu dampfen. Wenn du wissen willst, wie sich echte Anspannung anfühlt, dann hättest du an diesem Nachmittag im Mai 2001 in dieser Wohnung sitzen müssen. Die Luft war so dick vom Zigarrenqualm, dass du sie hättest in Scheiben schneiden können. Rudi saß da, den Rücken kerzengerade, und hat die Augen kaum vom Bildschirm und dem Radio daneben gelassen. Er war wie ein General vor der entscheidenden Schlacht, nur dass er keine Panzer befehligt hat, sondern die Träume einer ganzen Stadt. Der Duft seines Stumpens wurde immer intensiver, je näher der Anpfiff rückte. Es war kein nervöses Rauchen, es war ein rituelles Verbrennen von Zeit, bis es endlich losging. Draußen im Parkstadion kochte die Seele von Gelsenkirchen über, aber hier drinnen war es fast gespenstisch ruhig. Man hat nur das Ticken der Uhr gehört und das gelegentliche Knistern der Glut, wenn Rudi tief eingezogen hat. Auf dem Glastisch standen die Getränke unberührt, als hätte jeder Angst, die perfekte Symmetrie der Vorbereitung zu stören. Dieser Tisch, weißt du, der war wie ein Altar. Er glänzte im Licht der Nachmittagssonne, völlig ahnungslos, dass er bald zum Zeugen eines sportlichen Weltuntergangs werden sollte. Wir saßen da und haben kaum gewagt zu atmen. Jeder von uns wusste, in diesen 90 Minuten entscheidet sich, ob wir für immer die Unvollendeten bleiben oder ob wir den Fluch der letzten 53 Jahre endlich in den Staub treten. Dann rollte der Ball in Gelsenkirchen gegen Unterhaching und zeitgleich in Hamburg, wo die Bayern ran mussten. Es war ein emotionales Ping-Pong-Spiel, das dir den Verstand geraubt hat. Wenn im Radio ein Tor gemeldet wurde, dann ist der Puls in dieser Bude auf 180 geschossen. Rudi hat kaum ein Wort gesagt, aber seine Finger haben den Stumpen so fest umschlossen, dass man dachte, er zerdrückt ihn gleich. Wenn du ihn so gesehen hast, dann hast du gemerkt, dass es für ihn nicht um einen Titel in einer Statistik ging. Es ging um sein Lebenswerk. Er wollte diesen Menschen hier, diesen Malochern und Bergleuten etwas geben, das sie nie wieder vergessen würden. Er wollte das Glück zurück in die Stadt holen, dorthin, wo es früher in der Glück auf Kampfbahn zu Hause war, bevor der Glanz verblasst ist. Plötzlich der Schock. Unterhaching führt. In der Bude wurde es schlagartig kälter als in einer Tiefkühltruhe. Ich hab auf den Glastisch gestarrt und gesehen, wie die Gläser vibrierten, weil draußen im Stadion die Wut und die Verzweiflung der Massen wie eine Druckwelle bis zu uns rüberschwappte. Es fühlte sich an, als würde der Berg unter uns nachgeben. Aber Rudi, er blieb sitzen. Er hat die Asche ganz ruhig abgeklopft, mich kurz angesehen und nur ganz leise gebrummt. Abwarten, das ist noch nicht vorbei. In diesem Moment habe ich begriffen, warum sie ihn den Macher nannten. Er hatte dieses unerschütterliche Urvertrauen, selbst wenn der ganze Laden um ihn herum schon lichterloh brannte. Und dann kippte das Ding Schalke, drehte das Spiel Tor um Tor, wurde in das Netz gehämmert und mit jedem Treffer stieg der Druck im Wohnzimmer an. Die Zigarre von Rudi war mittlerweile nur noch ein kleiner Rest, aber er hat sie nicht weggelegt. Er hielt sie wie ein Zepter, wir fingen an zu glauben, wir fingen an zu rechnen, Hamburg hielt das Unentschieden gegen die Bayern. Wenn das so blieb, dann waren wir durch. In diesen Minuten war der Glastisch noch ganz, er hielt stand. Genau wie unsere Hoffnung, aber am Horizont baute sich etwas zusammen, das nichts mit Sport zu tun hatte. Es war ein Schicksalsschlag, der so unvorstellbar war, dass er selbst einen Mann wie Rudi aus den Socken hauen sollte. Doch davon ahnten wir noch nichts, während der Jubel aus dem Stadion wie ein ferner Donner durch die Fensterscheiben drang. Man hört das Geräusch von brechendem Glas, ganz leise und fein im Hintergrund. Man hört das dumpfe Pochen eines Herzschlags und das leise Knistern der Zigarrenglut. Eine E-Gitarre spielt eine triumphale, fast sakrale Melodie, die plötzlich in ein nervöses Zittern übergeht. Wenn es einen Moment gibt, in dem Gelsenkirchen die Schwerkraft verloren hat, dann waren es diese 4 Minuten an diesem Nachmittag im Mai 2001. In Rudis Wohnzimmer war die Luft mittlerweile so gesättigt von Zigarrenrauch und purer Hoffnung, dass man kaum noch die andere Seite des Raumes sehen konnte. Im Radio schrie der Reporter sich die Seele aus dem Leib.
Abpfiff in Gelsenkirchen! Schalke gewinnt 5:3!
Bayern liegt in Hamburg noch zurück. In diesem Augenblick gab es kein Halten mehr. Rudi sprang auf, die Zigarre fest im Mundwinkel. Und in seinem Blick war ein Leuchten, das ich nie wieder vergessen werde. Es war der Moment, für den er alles gegeben hatte. Draußen im Parkstadion brachen alle Dämme, Zehntausende stürmten den Rasen, wildfremde Menschen fielen sich weinend in die Arme und der Rasen verschwand unter einem Meer aus Blau und Weiß. Wir saßen vor dem Bildschirm, starrten auf die Bilder vom Platzsturm und konnten es nicht fassen. Wir waren Meister, nach 53 Jahren war das Ding endlich wieder zu Hause. Der Glastisch im Wohnzimmer bebte unter dem Jubel, der aus unseren Kehlen kam. Wir haben auf die Platte geklopft, wir haben getanzt und für einen kurzen Augenblick war die ganze Welt perfekt. Der Duft von Rudis Zigarre mischte sich mit dem Geruch von Freudentränen. Es war, als hätte die Stadt kollektiv eine Last abgeworfen, die sie seit Jahrzehnten niedergedrückt hatte. In diesen 4 Minuten waren wir nicht mehr die Maloche aus dem Revier, die immer nur den Staub fressen müssen. Wir waren die Könige von Deutschland. Wir waren die Besten und niemand konnte uns diesen Moment nehmen. Ich sehe noch genau vor mir, wie Rudi zum Fenster ging, es aufriss und den Lärm der Stadt hereinließ. Er stand da wie ein Kapitän auf der Brücke, der sein Schiff endlich in den sicheren Hafen gesteuert hatte. Die Sonne schien auf das Glas des Tisches und alles wirkte so strahlend, so unzerstörbar. Wir haben uns schon ausgemalt, wie die Schale morgen durch die Straßen von Schalke gefahren wird, wie die Autokorsos den Verkehr lahmlegen und wie wir bis zum nächsten Morgen durchfeiern. Es war ein Rausch, ein kollektiver Wahnsinn, der jede Logik außer Kraft setzte. Aber während wir im Wohnzimmer den Triumph feierten, lief in Hamburg die Uhr weiter. Wir dachten, das Spiel dort sei längst vorbei. Die Bilder auf dem Bildschirm zeigten uns jubelnde Fans, die dachten, sie hätten es geschafft. Sogar der Stadionsprecher gratulierte uns schon. Es war eine Illusion aus Glas, so zerbrechlich wie der Tisch, an dem wir saßen. In Hamburg gab es diesen einen Moment, diesen einen Pfiff, den niemand hören wollte. Ein Rückpass zum Torwart, ein indirekter Freistoß für die Bayern. In Rudis Gesicht sah ich plötzlich einen Schatten huschen. Er fixierte das Radio. Seine Hand umschloss die Zigarre so fest, dass sie fast zerbrach. In diesen 4 Minuten haben wir alles erlebt, was man in einem ganzen Leben fühlen kann. Wir waren im Himmel, wir waren unbesiegbar. Und wir hatten das Gefühl, dass der Berg uns endlich alles zurückgegeben hat, was er uns über die Jahre genommen hatte. Der Glastisch glänzte noch immer, aber die Vibrationen wurden anders. Es war nicht mehr der Jubel, der ihn erzittern ließ, sondern ein heraufziehendes Unwetter, das am Horizont von Hamburg Gestalt annahm. Wir hielten den Atem an, die 4 Minuten der Ewigkeit liefen ab und die Realität holte tief Luft, um uns mit einer Wucht zu treffen, die selbst den dicksten Glastisch in 1000 Scherben zerlegen sollte. Doch in diesem einen letzten Moment der Stille, da waren wir noch Meister. Man hört das Ticken der Uhr, das jetzt laut und unerbittlich wie ein Fallbeil klingt. Die E-Gitarre spielt einen einzigen, klagenden Ton, der langsam in die Länge gezogen wird. Man hört das schrille Pfeifen eines Schiedsrichters, das in ein unendliches Echo übergeht. Eine E-Gitarre spielt verzerrte, abfallende Töne, die wie Tränen aus Stahl klingen. Wenn du wissen willst, wie sich der Moment anfühlt, in dem dein Herz in tausend Stücke springt, dann musst du dir die Sekunden nach diesen 4 Minuten Ewigkeit ansehen. Im Wohnzimmer bei Rudi war die Luft zum Schneiden dick. Wir starrten alle auf diesen kleinen Bildschirm, auf dem sich in Hamburg gerade das Unfassbare zusammenbraute. Die Zigarre von Rudi lag im Aschenbecher. Eine einsame Rauchsäule stieg auf, als wollte sie ein letztes Signal der Hoffnung in den Himmel von Gelsenkirchen schicken. Aber das Signal wurde nicht gehört. Der Schiedsrichter in Hamburg hob den Arm, indirekter Freistoß, ein Pfiff, der sich wie ein Messer in die Seele der Stadt bohrte. Ich sah Rudis Gesicht und in diesem Augenblick wurde aus dem Macher, dem Boss, dem unerschütterlichen General, ein Mann, der sah, wie sein gesamtes Lebenswerk durch eine einzige Fehlentscheidung im hohen Norden pulverisiert wurde. Die Spannung in der Bude war so gewaltig, dass man das Gefühl hatte, die Wände müssten jeden Moment einknicken. Und dann passierte es, Anderson lief an. Der Ball schlug ein. Im Radio war nur noch ein entsetztes Schreien zu hören und auf dem Bildschirm sah man die Bayern jubeln. In diesem Moment brach in Gelsenkirchen eine Welt zusammen. Es war, als hätte man uns den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber hier im Wohnzimmer, da gab es keine Tränen, zumindest nicht sofort. Da war nur eine Wut, eine ohnmächtige, gewaltige Wut, die sich einen Weg suchen musste. Ich weiß noch genau, wie die Faust auf den Tisch knallte. Es war kein kontrolliertes Klopfen mehr. Es war die gesamte Enttäuschung eines ganzen Lebens, die sich in diesem einen Schlag entlud. Der Glastisch, dieses feine, glänzende Ding, das den ganzen Nachmittag so tapfer standgehalten hatte, gab nach. Ein einziges, hässliches Krachen. Das Glas zersplitterte in unzählige kleine Scherben, die wie Diamanten über den Boden schossen. Es war das akustische Symbol für das, was gerade mit unseren Träumen passiert war. Die Getränke ergossen sich über den Teppich und in der Mitte saß Rudi, den Stumpen wieder fest zwischen den Lippen, aber sein Blick war leer. Er starrt auf die Ruinen seines Tisches und auf die Trümmer unserer Meisterschaft. In diesem Augenblick war es in der Bude so still, dass man das ferne Wein aus dem Parkstadion bis zu uns hören konnte. Der Duft der Zigarre wirkte plötzlich nicht mehr wie Gloria, sondern wie der Geruch eines Schlachtfeldes nach der Niederlage. Wir saßen da zwischen den Scherben und konnten nicht fassen, dass die Realität so grausam sein konnte. Dass man uns 4 Minuten lang den Himmel gezeigt hatte, nur um uns dann ohne Fallschirm in die tiefste Hölle stürzen zu lassen. Es war kein faires Spiel mehr. Es fühlte sich an wie Betrug. Wie eine Verlängerung bis zum bitteren Ende, bis die Bayern endlich ihr Tor hatten. In Gelsenkirchen hat man das nie vergessen. Diese Ungerechtigkeit brannte sich tiefer ein als jeder Kohlenstaub. Ich sah den Stumpen von Rudi glühen, ein kleines rotes Licht in der Dunkelheit der Niederlage. Er sagte nichts. Was sollte er auch sagen? Der Tisch war kaputt, die Meisterschaft war weg und draußen fing es an zu regnen, als würde der Himmel über dem Revier mit uns weinen. Wir waren die Meister der Herzen, aber in diesem Moment fühlten wir uns einfach nur leer und ausgeraubt. Die Scherben auf dem Boden erinnerten uns daran, wie zerbrechlich das Glück ist, wenn man es auf Gelsenkirchen nach Grund und Boden sucht. Aber selbst in diesem Trümmerhaufen, da war noch was. Ein Rest von Stolz, der sich weigerte, ganz zu verschwinden. Doch der Schmerz über das kaputte Glas und den gestohlenen Traum, der saß tief. Der saß tief.
Pass mal auf, wenn der Staub sich gelegt hat und die Scherben vom Glastisch längst weggefegt sind, dann bleibt am Ende immer die Frage, Was ist uns eigentlich geblieben von diesem Nachmittag im Mai 2001? Wenn du heute durch die Straßen von Gelsenkirchen läufst, dann siehst du in den Augen der alten Leute immer noch dieses kurze Aufleuchten, wenn du das Wort Meister der Herzen aussprichst. Es war ein Titel, den man uns nicht im fernen Hamburg oder in der Zentrale im Süden verliehen hat. Es war ein Titel, den wir uns mit unserem Schmerz und unserem Stolz selbst gegeben haben. In Rudis Bude herrschte nach dem Knall des Glases eine Stille, die so schwer war, dass man sie fast anfassen konnte. Wir saßen da, zwischen den Trümmern einer Hoffnung, die gerade erst fliegen gelernt hatte. Aber weißt du, was das Verrückteste war? Rudi hat sich nicht hängen gelassen. Er hat die Zigarre wieder fest zwischen die Lippen geschoben, sich den Ruß von der Weste gestrichen und uns angesehen. Sein Blick war nicht mehr leer. Da war wieder dieses Feuer, diese unbändige Gelsenkirchener Kraft, die sagt, wir liegen im Dreck, ja, aber wir schauen schon wieder nach oben. Er hat uns gezeigt, dass man einen echten Knappen nicht bricht, egal wie unfair das Schicksal zuschlägt. Draußen im Parkstadion passierte zur gleichen Zeit ein Wunder. Tausende Menschen, die gerade noch am Boden zerstört waren, fingen an zu singen. Es war kein Jubel, es war ein Trotzgesang. Sie sangen gegen die Ungerechtigkeit an. Sie sangen für ihren Verein und für ihre Stadt. In diesem Moment wurde uns allen klar, dass wir etwas gewonnen hatten, das viel mehr wert war als eine Meisterschale aus glänzendem Metall. Wir hatten unsere Seele gefunden. Wir hatten bewiesen, dass wir zusammenstehen, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Die Tränen auf den Gesichtern waren kein Zeichen von Schwäche, sondern die Taufe für eine neue Zeit. Ich habe die Zigarre, die mir Rudi damals geschenkt hat, immer noch sicher verstaut. Sie ist für mich mehr als nur Tabak. Sie ist die Erinnerung an den Mann, der diese Stadt wie kein anderer verstanden hat. Sie ist die Erinnerung an den Duft von Gloria und den herben Geschmack der Niederlage. Wenn ich sie heute ansehe, dann denke ich nicht an das kaputte Glas oder an den Schiedsrichter in Hamburg. Ich denke an den Zusammenhalt. Ich denke an das Gefühl, für 4 Minuten die Könige der Welt gewesen zu sein. Diese 4 Minuten kann uns keiner mehr nehmen. Keine Nachspielzeit der Welt und kein Freistoß der Geschichte. Gelsenkirchen ist eine Stadt der Wiederauferstehung. Wir haben die Glückauf-Kampfbahn im Herzen und den Geist der Maloche im Blut. Nach 2001 war nichts mehr wie vorher. Wir waren nicht mehr die ewigen Zweiten. Wir waren die, die den Fußball wieder menschlich gemacht haben. Wir haben gezeigt, dass Emotionen wichtiger sind als Statistiken. Der Glastisch bei Rudi wurde ersetzt. Aber die Kerbe in unseren Herzen, die blieb. Und weißt du was? Das ist gut so. Diese Kerbe erinnert uns daran, wer wir sind, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir echt sind und dass wir niemals aufgeben, egal wie dunkel es im Schacht gerade ist. Wenn du heute ein Spiel siehst und die Kurve singt, dann schwingt immer noch ein Echo von diesem Tag mit. Es ist das Erbe von Rudi und all den Kumpels, die an diesem Tag im Mai ihre Träume im Staub gelassen haben. Wir sind die Könige der Herzen und dieser Titel ist unvergänglich. Er braucht keinen Schrank und keine Vitrine, er lebt in uns weiter. Die Geschichte der Dalbusch-Bombe und die Saga von den 4 Minuten Ewigkeit, das ist alles ein und dasselbe. Es ist der Gelsenkirchener Weg. Wir suchen das Licht in der Dunkelheit und meistens finden wir es bei uns selbst. Die Schicht ist jetzt zu Ende, aber die Legende, die fängt gerade erst an, richtig zu atmen. Dies ist leider das Ende der Geschichte. Schalke und seine Leute. Stumpen-Rudi. Charlie wird immer etwas Besonderes für viele bleiben. An Gott kommt keiner vorbei. Außer Stanley, Bruder. Diese Hörgeschichte basiert auf wahren Begebenheiten und realen Personen der Zeitgeschichte, wurde jedoch zu künstlerischen Zwecken dramaturgisch bearbeitet.
und mit fiktiven Elementen sowie persönlichen Anekdoten ergänzt. Die dargestellten Dialoge und privaten Szenen sind rein erzählerischer Natur und erheben keinen Anspruch auf dokumentarische Vollständigkeit oder historische Exaktheit. Rudis Bude herrschte. In Rudis Bude herrschte nach dem Knall des Glases eine Stille, die so schwer war, dass man sie fast anfassen konnte. Wir saßen da, zwischen den Trümmern einer Hoffnung, die gerade erst fliegen gelernt hatte. Aber weißt du, was das Verrückteste war? Rudi hat sich nicht hängen gelassen. Er hat die Zigarre wieder fest zwischen die Lippen geschoben, sich den Ruß von der Weste gestrichen und uns angesehen. Sein Blick war nicht mehr leer, da war wieder dieses Feuer, diese unbändige Gelsenkirchener Kraft, die sagt, wir liegen im Dreck, ja, aber wir schauen schon wieder nach oben. Er hat uns gezeigt, dass man einen echten Knappen nicht bricht, egal wie unfair das Schicksal zuschlägt. Draußen im Parkstadion passierte zur gleichen Zeit ein Wunder, tausende Menschen, die gerade noch am Boden zerstört waren, fingen an zu singen. Es war kein Jubel, es war ein Trotzgesang, sie sangen gegen die Ungerechtigkeit an, sie sangen für ihren Verein und für ihre Stadt. In diesem Moment wurde uns allen klar, dass wir etwas gewonnen hatten, das viel mehr wert war als eine Meisterschale aus glänzendem Metall. Wir hatten unsere Seele gefunden. Wir hatten bewiesen, dass wir zusammenstehen, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Die Tränen auf den Gesichtern von Schwäche, sondern die Taufe für eine neue Zeit. Ich hab die Zigarre, die mir Rudis Bude herrschte nach dem Knall des Glases eine Stille, die so schwer war, dass man sie fast anfassen kann.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.